Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People Pleasing AD. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir im Podcast. Jenny Gresshoff. Sie ist frisch gebackene Co-Geschäftsführerin beim Strive Magazin. Vermutlich muss ich dir Strive nicht großartig vorstellen, denn seit der ersten Magazinausgabe vor rund 4 Jahren hat es sich als Wirtschaftsmagazin etabliert, das weibliche Perspektiven in den Fokus rückt und Frauen auf ihrem Karriereweg unterstützt. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Networking für Frauen authentisch und nachhaltig gelingt, ohne dabei in die Falle des People-Pleasing zu tappen. Wir diskutieren, wie gezieltes Coaching und auch Programme wie das Becoming CEO-Programm von Strive Frauen stärken können und wie man eine Kultur echter Wertschätzung in Netzwerken etabliert. Lass dich von Jennys Erfahrungen und Tipps inspirieren. Hallo liebe Jenny, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Hallo Verena, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ich habe mich ja selbst beglückwünscht, als hätte ich es gewusst. Ich weiß gar nicht genau, wann das war. Ich habe dich bei der Masterclass von Karin Lausch kennengelernt und dann habe ich ja hinterher gleich die Gelegenheit ergriffen und bei dir und auch bei Karin nachzufragen. Ihr habt beide zugesagt, zu meiner großen Freude. Das war irgendwann im Herbst. Dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen, Wochen gelesen, da hat sich was bei dir getan. Du bist Co-Geschäftsführerin bei Strive. Freust dich total darüber, strahlst auch gerade wieder. Und da werden wir sicherlich nachher auch noch drüber sprechen. Wollte ich dir aber zunächst einmal ganz herzlich gratulieren.
Vielen, vielen Dank.
Ich habe jetzt eine kleine Attacke auf dich, habe ich ja kurz schon angekündigt, gerade beim Vorgespräch. Und zwar habe ich von Hotel Matze, was ich immer sehr gerne höre, ein Kartenset. Darf ich dich das fragen? Da gibt es 3 Zeiträume. Ich möchte ja mit dir auch gerne so ein bisschen was über dein Gestern erfahren, über dein Heute sprechen und über dein Morgen. Und entsprechend sind nämlich auch diese Karten dort aufgebaut. Und die erste Karte, die ich umgedreht habe beim Blog gestern, die mir dann gefiel, weil 2 gefielen mir gar nicht. Die ist die folgende. Und zwar, wie hast du die Sommer deiner Kindheit verbracht?
Die Sommer meiner Kindheit. Ich war sehr oft bei meiner Oma tatsächlich. Ich bin in der Nähe von Frankfurt in einem kleinen Dorf eigentlich aufgewachsen und meine Oma stammt aus Bayern und ich wurde dann tatsächlich von meinen Eltern ganz oft nach Bayern geschickt, klingt so. Wir sind oft zusammengefahren, aber ich durfte noch ein bisschen bleiben und meine Sommer waren immer sehr geprägt von ganz viel Zeit mit meiner Oma und mit ganz vielen Katzen, witzigerweise. Ich habe kürzlich ein Fotoalbum gefunden und ich halte irgendwie auf jedem dieser Bilder von jedem Sommer eine Katze auf dem Arm.
Ach, wie süß. Und
diese Liebe trägt sich auch heute noch. Ich habe jetzt leider keine mehr, aber wenn ich an meine Sommer denke, ist da viel Zeit draußen vor allem. Es ist sehr viel draußen, sehr viel Spielen. Ich habe das Glück, dass es aus meiner Kindheit sehr viele Videos und Fotos gibt, weil mein Vater da sehr passioniert war. Ja. Und deswegen muss ich mich nicht nur auf meine Erinnerung verlassen, sondern es gibt tatsächlich da ganz viele Beweise für.
Genau. Und könntest du da die Kinder, war das so richtig tiefes Bayern, dass das dann auch so richtig ländlich war, konntest du die Kinder da verstehen? Konntest du bayerisch oder kannst du das verstehen?
Ich habe witzigerweise nach diesem Sommer habe ich das plötzlich gesprochen. Das sagten meine Eltern zumindest immer. Das war tatsächlich in so einem Vorort von Passau. Das war sehr, sehr witzig.
Ach,
Und
wie
ist
schön.
Tatsächlich emotional, jetzt wo du gerade gefragt hast, deutlich mehr hängen geblieben als jegliche normale Urlaube in Anführungsstrichen. Das war dann echt so diese Zeit mit Oma.
Ja, das ist sehr prägend. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wunderschön, hast du uns da mal mit so reingeholt. Jetzt hat es natürlich, nachdem du deine Sommer bei deiner Oma verbracht hast und dann deinen beruflichen Weg, der dich dann irgendwann zu Strive geführt hat, auch verschiedene Etappen gegeben. Mich würde so ein bisschen dein Weg hin zum Strive-Magazin interessieren.
Ich glaube, es war vor allem meine Unangepasstheit und meine Tendenz dazu, gerne mutig zu sein. Also das ist was mich in meinem Leben sehr prägt. Ich bin direkt nach der Schule ins Ausland gegangen und habe damit irgendwie gar nicht mehr aufgehört, das immer zu machen. Also ich habe schon in ziemlich vielen Ländern gelebt, habe ziemlich viel Zeit in anderen Ländern verbracht. Ich habe in den Niederlanden studiert, Kommunikationswissenschaften, damit hat alles angefangen und Hab aber davor schon irgendwie mit 19 meinen Rucksack gepackt und bin alleine für mehrere Monate nach Mexiko, um da als Freiwillige in einem Waisenheim zu arbeiten.
Ui.
War davor Au-pair in den USA. Also ich habe einfach immer so diesen Abenteuerdrang in mir gehabt und immer so diesen Wunsch, was
Ja.
anderes zu machen.
Ja.
Und beruflicher Natur war das auch so. Also ich habe sehr viel ausprobiert. Ich habe immer gemerkt, es gibt bei mir so eine magische Grenze von so 2,5 Jahren. Da werde ich immer unruhig, da muss was passieren. Und dann habe ich von einem klassischen PR-Job in einer Agentur in München dann irgendwann meinen Weg in die Unternehmensberatung gefunden. Habe ganz viele Transformationen begleitet, von Startup, Mittelstand bis in den Konzern. Und durfte am Ende bei einer Big Four über 2 Jahre Projekte begleiten im Leadership-Team. Und das hat mir so viel Lust auf Führung gemacht und das hat mir so viel Lust darauf gemacht, da noch mehr reinzugehen. Und habe gedacht, so also ich habe irgendwann eine Coaching-Ausbildung noch gemacht und einen Master, während ich gearbeitet habe, nebenbei noch einen Master und diese ganzen Sachen. Also ich wollte einfach immer viel zu tun haben und viel lernen und brauche immer dieses Neue. Und ich glaube, was das Wichtigste war, was mich sehr geprägt hat, war, wenn sich eine Tür irgendwo öffnet, zumindest mal hinzugucken und mal zu schauen, könnte das eine Gelegenheit sein?
Nicht gleich
Und
zuzumachen und nicht gleich irgendwie
genau.
vielleicht auch das Negative oder was dagegen sprechen könnte, zu fokussieren, sondern eben wirklich erstmal so diese zuversichtliche Perspektive zu nehmen.
Ja, diese Neugier vor allem und dieses das
Schön.
hat einen Grund, warum das jetzt gerade auf meinem Weg ist. Und
Ja.
vielleicht sollte ich genau deswegen da mal hinschauen. Und alle meine Wege haben dann, also ich habe dann tatsächlich. Kurz bevor ich bei Strive angefangen habe, habe ich erst den Job gewechselt, weil mein großes Projekt ging zu Ende. Und dann habe ich bei einer kleinen Unternehmensberatung in Hamburg angefangen. Und eigentlich hat das voll gepasst, weil ich liebe diese Themen. Ich liebe es, zu Kunden zu fahren. Ich liebe es, da Training zu geben und Veränderungen zu begleiten und diese Sachen zu machen. Und dann poppte plötzlich auf LinkedIn eines Tages eine Nachricht auf von unserer Herausgeberin Katharina Wolf mit der Frage, ob wir nicht mal reden sollen. Und ich war so, hä? Wie kommt diese Frau auf mich? Ich hatte keine große Sichtbarkeit oder ähnlich. Ich habe an meinem LinkedIn-Profil ehrlicherweise überhaupt nicht gearbeitet zu dem Zeitpunkt.
Das war jetzt wann? Sagst du es? Ich weiß nicht.
Das war Ende 23 fing das
Ah
an. Also ich
ja,
bin jetzt seit
okay.
über einem Jahr bei
Ja,
Strive.
ja.
Genau, das war da im Herbst. Und ich habe letztens witzigerweise im Rahmen dieser Geschäftsführertätigkeit und so habe ich mal ein bisschen gegraben und habe die allererste Nachricht gefunden, die wir
Wie
uns geschrieben
schön.
haben. Und ich habe innerhalb von, ich glaube, einer Minute geantwortet, nach der Timestamp. Und genau, das war einer der Momente, in denen eine Tür aufging, in die ich mal auf jeden Fall mal durchgucken musste.
Und wenn du jetzt rückblickend diese verschiedenen Stationen dir nochmal so vor Augen führst und jetzt mit dem zusammenlegst, mit dem, was du jetzt bei Strive gemacht hast und was du ja dann vielleicht jetzt auch zukünftig noch mehr machen wirst, inwiefern siehst du da auch so jeweils so Entsprechungen, dass du sagen kannst, okay, dieses kleine Element, das nützt mir jetzt gerade an der Stelle, jenes dort. Ich finde das immer so spannend, so diese Querbezüge auch ein bisschen für sich nochmal sich bewusst vor Augen zu führen.
Ja, es ist so, wenn du jetzt rein auf meinen Lebenslauf gucken würdest, wie er runtergeschrieben ist, könnte man denken, was ist denn mit der Frau los? Die kann sich nicht festlegen. Und ich sehe das anders, weil ich glaube, das verbindende Element ist der Wunsch oder dieser Hunger nach Wachstum. Also es war immer ein, und es ging gar nicht darum, den nächsten fancy Titel oder so, sondern es ging immer, oder es geht mir immer darum, wirklich zu wachsen. Liebe es, Fehler zu machen, weil ich daraus einfach lernen kann. Und ich bin schon so oft auf die Nase gefallen, ne? Also ich bin schon echt, ich habe schon Sachen gemacht, wo ich mir dachte, wow, da hättest du mal eine Minute länger drüber nachdenken können. Und ich glaube, genau das ist dieses Element, dieses immer wieder weitermachen wollen, immer wieder weiter nach vorne kommen und nicht auf diesem übertrieben gepushten Karrierepfad, darum geht es gar nicht, sondern ich als Mensch will mich immer weiterentwickeln und ich möchte einfach morgen ein besserer Mensch sein als gestern, weil nur wenn ich das mache, sowohl auf einer fachlichen Ebene als auch auf einer ganz persönlichen Entwicklungsebene, nur dann kann ich auch immer besser werden für die Menschen, die mir in meinem Leben wichtig sind. Und ich glaube, das ist dieser verbindende Faden, der erstmal gar nicht so nach beruflicher Entwicklung klingt, aber letzten Endes ist es für mich genau das. Das
Das ist
ist die
aber so ein
Essenz.
ganz ganzheitlicher Blick dann auch darauf, also was jetzt ein bisschen über das hinausgeht, was jetzt nur deine berufliche Entwicklung ist. Ich habe auch gedacht, als du das Thema Wachstum sagtest, habe ich mich gefragt, ist es nicht auch einfach eine Entwicklung, die du suchst? Und Wachstum ist immer gleich so ein bisschen dieses höher, schneller, weiter und Entwicklung hat vielleicht noch eine weniger wertende Konnotation, aber du hast es ja dann auch selber in einem gesagt. Stößt du da jetzt auch auf Unverständnis in deinem Umfeld oder ist das so, dass alle sagen, nee, die Jenny, die ist so ja, das kennen wir nicht anders und das macht die schon und weiß ich nicht, weil es gibt ja sehr oft auch Menschen, die einem das dann neiden oder Bedenkenträger oder die sich dann immer gleich fragen, was heißt das jetzt für mich, wieso mache ich das jetzt nicht? Und dann haben sie das Gefühl, sie müssen sich verteidigen. Was ja gar nicht deine Absicht ist. Du lässt die anderen sicherlich die anderen sein und machst es einfach für dich so. Oder ist das etwas, was dir gar nicht so sehr begegnet auf deinem Weg?
Ehrlicher, also ich habe beides in meinem Leben. Ich habe das Glück, ich habe unglaublich tolle Freunde und Supporter und Netzwerk und ich hatte ganz viele Reaktionen von Menschen, die mich kaum kennen tatsächlich, die sagten, Gott, ist das logisch, dass du da jetzt bist. Das passt so gut zu dir. Das ist, also wow. Was mich total überrascht hat, weil das teilweise wirklich Menschen waren, die habe ich irgendwie einmal getroffen, oft in einem beruflichen Kontext und die sagten, war mir total klar. Halt schon, ich war immer so ein bisschen die kleine Rebellin und nicht im Sinne von, dass ich meinen Eltern mega den Ärger gemacht hätte, aber ich habe halt immer gepusht und ich habe immer alles hinterfragt und ich habe immer, nee, aber das muss doch auch anders gehen und ich musste immer den Sinn verstehen in den Dingen. Das klingt so abgedroschen, ne? Aber es ging tatsächlich immer darum, wenn irgendwas für mich keinen Sinn gemacht hat, dann habe ich nicht verstanden, wieso ich es denn tun sollte oder wieso meine Energie denn dahin fließen soll. Und so blicke ich auch auf die Menschen in meinem Leben. Ich habe recht früh angefangen, auszusortieren klingt so hart, aber ich achte sehr darauf, wo meine Energie hingeht und ich habe wenig Raum für Menschen, die mich Energie kosten. Und dazu gehört eben auch, ist jemand mein Unterstützer, meine Unterstützerin oder ist jemand, der einfach immer sagt, das geht alles nicht. Und ich bemühe mich immer sehr so ein bisschen hinter die Fassade zu blicken und zu schauen, wo kommt diese Person denn gerade her, weil es hat in den seltensten Fällen irgendwas mit mir zu tun.
Das setzt aber voraus, dass man sich selber sehr gut kennt und dass man sich selber auch reflektiert und sich selber auch gut selbst führen kann, also auch selbst regulieren kann und alles. Also das ermöglicht es einem dann auch so, damit umzugehen, wenn solche Reaktionsweisen von außen kommen.
Ja, das ist aber harte Arbeit. Es war harte Arbeit, ne? Also, wenn man die Jenny mit 19 kennengelernt hätte, ein Megatemperament, da war unglaublich viel Deutlichkeit in allem, aber mit wenig Rücksichtnahme auf die Menschen um mich rum. Und ich bin über die letzten Jahre, und das ist tatsächlich, ich bin nicht so gut darin, stolz auf mich zu sein, aber darauf bin ich stolz, weil ich bin sehr, sehr in die Reflexion gegangen, um immer mehr zu überlegen, dieses kommt wieder zurück auf dieses, wie kann ich ein besserer Mensch sein und wie kann ich mir und meinen Werten treu bleiben und wie kann ich aber gleichzeitig auch den Menschen in meinem Umfeld nicht auf die Füße treten, dadurch, dass ich nicht in der Lage bin, meine Emotionen zu regulieren.
Ja, das stimmt.
Und das war mir immer total wichtig, ne? Das war eine Reise und da habe ich viel Geld und viel Zeit reingesteckt tatsächlich. Also ich habe mir da auch immer Hilfe geholt. Ich arbeite schon mein Leben lang mit Coaches. Ich habe ganz tolle Mentoren in meinem Leben, Mentorinnen. Und die Coaching-Ausbildung, die ich selbst gemacht habe, die habe ich nicht gemacht mit der Intention, dass ich jemals als Coach arbeiten will, sondern tatsächlich einfach damit, weil ich wusste, ich brauche das für mich. Und das war ein richtig großes Geschenk an mich selbst, weil ich dadurch immer noch tiefer diese Jenny kennengelernt habe, die ich jetzt heute einfach sein kann. Und ich glaube, dadurch ziehe ich auch Menschen an in meinem Leben, um auf die Frage vorher zurückzukommen, die mir das gönnen, weil die auch die harte Arbeit dahinter gesehen haben und weil die mich auch gesehen haben in Situationen, in denen es mir nicht gut ging und weil die auch gesehen haben, was Dinge in meinem Leben mit mir gemacht haben, da lag ich teilweise auf dem Boden und die dann da waren, um mich wieder, mir zu helfen und mir eine Hand zu reichen.
Was ich so ein bisschen raushöre aus dem Ganzen, ist zum einen du in deiner eigenen Entwicklung, in deinem eigenen Wachsen, aber du auch immer im Kontakt mit anderen Menschen und wo du dann auch sowas wie einen gewissen Einfluss nehmen kannst. Weil wenn ich mir überlege, du gehst da zu so einem Waisenhaus in Mexiko, kann mir vorstellen, dass das ja auch etwas ist, was dich da sehr geprägt hat und vielleicht auch sowas wie Demut und Dankbarkeit dafür, dass wo leben wir, was haben wir mit unserem Schicksal. Wie ist das so für dich? Das hört sich mehr so nach etwas an, wo man mehr so zur Besinnung auch kommt, vielleicht auch so ein bisschen nachdenklicher wird. Das andere hört sich nach so einem hohen Tempo an. Ist das so, dass du da beides in dir hast, diese
Ja.
nachdenklichen, ruhigeren Momente?
Definitiv. In mir steckt beides. Ich bin, man glaubt es immer nicht, aber ich bin per Definition sehr introvertiert. Ich ziehe meine Energie aus ganz viel Zeit alleine oder Zeit mit meinen, ich nenne die immer Seelenmenschen. Ja. Ich nenne die immer Seelenmenschen. Das sind Menschen, bei denen, da bin ich, wie ich bin. bin zu 150%, da muss ich mich nicht erklären. Das ist so ein bisschen, das sind so meine Ladestationen. Ich habe eine ganz tolle Freundin, bei der, wenn ich mich mit der treffe, es ist total egal, wie der Tag war. Ich sehe diese Frau und mein Akku ist voll.
Das ist toll, ja.
Und das ist das. Und ich brauche definitiv beides und ich achte da in meinem Leben auch sehr drauf. Also, keine Ahnung, wenn du auf Insta unterwegs bist, die fancy Morgenroutine und keine Ahnung was, die sind es gar nicht, sondern es ist für mich dieses, die Zeit für mich haben. Ich verschlinge Bücher, ich kann stundenlang meine Nase in irgendeinen richtig schlechten Roman stecken, um da Ruhe rauszuholen. Und was du sagtest mit, ja, die Zeit in Mexiko mit Demut und Dankbarkeit, das war nicht nur das. Ich habe nach dem Studium war ich fast ein Jahr in Südamerika unterwegs, unter anderem in Ländern wie eben Bolivien. Und das hat mich, also heute noch, ich denke da so oft dran zurück, weil es mich bis heute geprägt hat zu sehen, dass Menschen, die nichts haben, alles, was sie geben, ihre Menschlichkeit ist. Und immer wenn mir jemand gegenüber sitzt, der, keine Ahnung, ein sechsstelliges Gehalt einfährt, eine dicke Karre hat und hier ein Dach über dem Kopf und dann meckert, dann bin ich
Oder
ihm
es so
dankbar.
verteidigt, ne, so
Ja.
abgrenzt und Angst davor hat, davon was abzugeben und überlegt, er muss jetzt noch rumpokern. Und das, genau, das stimmt, das macht einen immer sehr demütig, wenn man dann auch so großherzig eingeladen wird. Und hab ich auch alles erlebt, war auch mit Rucksack unterwegs und dann auf Kreta und dann so eine Familie, die nicht viel besessen hat, aber Mitleid mit uns hatte, dass wir da am Strand übernachtet haben und uns dann zu sich ins Haus eingeladen, damit wir dort mal die Toilette benutzen können und so. Und wir konnten uns nicht verständigen, weil wir beide wechselseitig die Sprache nicht sprechen konnten, es keinen gemeinsamen Nenner gab, aber alles mit Händen und Füßen funktionierte. Und diese Großherzigkeit, die da so rübersprang, macht dann manchmal fast ein bisschen schlechtes Gewissen, wie wir uns umgekehrt verhalten, ne?
Total. Und ich glaube, diese Dankbarkeit, ich glaube, dass tatsächlich, oder ich bin fest davon überzeugt, dass ein glückliches Leben führst du, wenn du dankbar bist für den schnöden Alltag, also für die kleinen Dinge, die im Alltag möglich sind. Ich bin jeden Tag dankbar für, ne, für diese Tatsache, dass ich hier in Hamburg in einer wunderschönen Wohnung leben kann, die ich mir komplett selbst erarbeitet habe, ne? Und
Ja,
das sind die
da
ganz
kannst du
kleinen,
stolz sein,
da
darfst du
bin ich stolz drauf.
zwischendrin so machen,
Genau,
Schulterklopf,
da
ja.
gibt es den Schulterklopfer.
Du bist, jetzt haben wir ein bisschen verstanden, wie du da hingekommen bist, Katharina sei Dank, und sie hat dich jetzt auch ausgeguckt für diese Rolle, das mit ihr zu teilen. Das muss ich jetzt auch mal verstehen, weil macht ihr jetzt eine Arbeitsteilung oder eine Mengenteilung? Wie sieht das aus? Habt ihr da schon mal irgendwelche Dinge, die ihr jetzt auch publik machen könnt, oder sind das noch geheime Sachen?
Wir sind da, glaube ich, tatsächlich auch bei vielen Dingen noch in der Findungsphase. Aber was wir gemacht haben, wir haben uns ja so ein bisschen die Zeit gelassen, bevor wir das kommuniziert haben, um mal zwischen uns zu gucken, was macht denn Sinn und was könnte funktionieren. Und ich bin ja, als ich eingestiegen bin, bin ich eigentlich eingestiegen, um unser Female Leadership Programm Becoming CEO zu übernehmen und da tatsächlich eher so das Learning und Development Thema zu machen. Und das letzte Jahr war, das ist auch kein Geheimnis, war nicht so einfach. Dann sind bei uns Leute weggebrochen. Das heißt, ich habe dann relativ schnell in unserem, wir sind ja immer noch ein Startup, relativ schnell andere Aufgabenbereiche einfach mal mitgemacht. Also ich habe eine Zeit lang das Marketing geleitet und dann habe ich irgendwie die Events übernommen. Und es gab so ein bisschen eine natürliche Entwicklung tatsächlich. Und irgendwann haben wir uns dann hingesetzt, beziehungsweise in Katharinas Kopf war die Überlegung schon länger da. Und als sie dann gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, haben wir mal überlegt, wie ein sinnvoller Schnitt aussehen könnte. Es gibt Themen, da hängen wir zusammen drin. Es gibt Themen, ne, also sie ist die Gründerin, und das wird immer so bleiben und das ist die Rolle, die immer da ist. Aber es gibt einige Dinge, in denen ich einfach sehr gut mit meiner Erfahrung, meiner Expertise übernehmen konnte. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen hier einen Schnitt für gewisse Aufgabenbereiche und natürlich hängen da dann auch die entsprechenden Personen drunter. Und bei vielen anderen Sachen, wie wir das jetzt führen und so, da sind wir tatsächlich noch so in der Findungsphase. Wir haben aber erstmal den Schnitt gemacht, tatsächlich nach Aufgabenbereichen. Das hat ganz gut oder funktioniert bei Strive ganz gut, dass ich jetzt die Events übernehme. Ich bin zuständig für den B2B-Bereich, also für, keine Ahnung, unsere Anzeigenverkäufe, Partnerschaften mit Unternehmen und so weiter, Medienkooperation, das liegt alles bei mir. Und das ganze Weiterbildungsthema. Und dann bleibt natürlich, also ich habe mit dem Heft habe ich zum Beispiel gar nichts zu tun, außer der Tatsache, dass ich mich um Anzeigen kümmere. Und gleichzeitig war es auch einfach total essentiell, dass sie auch ein bisschen mehr Freiraum bekommt, um weiterdenken zu können, weiterentwickeln zu können. Das ist was, das ist nicht meins. Ich bin nicht die krasse Visionärin und Vordenkerin, was Produktentwicklung oder sonstige Dinge angeht. Ich bin unglaublich stark in der Umsetzung. Und das ergänzt sich einfach total gut, weil Katharina kommt jeden Tag mit einer neuen Idee und ist da absolut genial drin. Und im Prinzip ist es dann ein, wirft es in die Luft, ich fange und dann gucken wir, wie wir das Ding auf die Straße kriegen.
Ja, das
Und
hört
das
sich nach
ist eine
einer Gibt es denn jetzt irgendwas, was du jetzt aufgrund dessen, dass du jetzt eine neue Aufgabe übernimmst, abgeben musst, was dir so ein bisschen wehtut vielleicht auch?
Becoming CEO ist natürlich so ein bisschen mein Baby geworden über
Ja,
das
klar.
letzte Jahr. Wir hatten drei tolle Jahrgänge mit unglaublich schönen Begegnungen durch die Teilnehmerinnen. Also noch ist es so, dass ich auch bei dem Modul noch dabei bin. Ich habe jetzt aber eine tolle Kollegin an meiner Seite, die dabei unterstützt. Das heißt, ich gehe so ein bisschen weiter weg von diesem tatsächlich bei den Frauen ganz nah dran sein und alles an Kommunikation machen. Das war wichtig, dass ich das am Anfang gemacht habe, weil ich dadurch unsere Kundinnen einfach wahnsinnig gut kennengelernt habe und genau verstanden habe, was brauchen sie und was braucht es auch für die Weiterentwicklung des Programms. Gleichzeitig ist das operativ so nah dran sein einfach nicht mehr machbar. Und da ein bisschen blutet mir das Herz. Ich werde aber dafür sorgen, dass ich immer bei den Modulen noch mit dabei sein kann, um alle einmal kennenzulernen.
Ja, da hast du ja die Möglichkeiten.
Ja.
Wie lange gibt es euch jetzt als Magazin überhaupt?
Strive wurde Ende 2021 gegründet, in einem kalkulierten Mutanfall, wie Katharina immer sagt. Weil,
Kalkulierter Mutanfall, nicht
genau,
Wut,
genau.
also
Nee,
Mutanfall.
Mut, Mut, Mut,
Okay, ja,
genau.
das hört sich nach beherztem Mut an. Das ist mein Lieblingsausdruck, ist ja Courage. Und
Ja.
Courage ist ja, es kommt aus dem französischen Cœur, und das ist ja der beherzte Mut. Und das finde ich, das zeigt, dass es eben nichts ist, was so, ja, wo man sich auch bewusst so zu entschließt. Das hat auch was mit einer inneren Haltung zu tun, dass man sich dessen bewusst ist, das ist jetzt nicht mal so eben zu tun. Und dennoch gehe ich da so aufrecht und mit so einem großen Herz heran.
Genau, und genau das war es auch. Und genau das ist es auch, ein Erkennen, dass es sowas wie Strive auf dem Markt nicht gibt zu dem Zeitpunkt und das dann einfach selber machen.
Ja.
Einfach mal machen.
Einfach mal machen, ist ja auch mein letztes, vom letzten Jahr mein Jahresmotto gewesen, ja. Kann die Welt denn zu einem besseren Ort werden, wenn die weibliche Perspektive auf Wirtschaft mehr Raum bekommt, mehr Einfluss bekommt?
Wo fange ich denn da an?
Kommen wir mit der ganz großen Keule.
Mit der ganz großen Keule und einer Antwort, die wahrscheinlich Stunden dauern könnte.
Nein, ja.
Ja, also ich meine, also erstmal, wir kommen ja aus einem, wie können wir denn mehr als die Hälfte der Population ignorieren? Also
Ja.
wie geht das überhaupt? Ist mir völlig unbegreiflich. Und ich glaube, wir Frauen bringen was mit, was tatsächlich in der Wirtschaft oft noch keinen Raum findet. Und das ist. Ich habe gerade gestern Abend, kleiner Exkurs, ich war auf einem Netzwerktreffen und da ging es auch um dieses Thema und da haben wir uns tatsächlich drüber unterhalten, dass wir Frauen viel besser auch darin sind, Fehler zu machen und sie auch zuzugeben und dann einfach mal zu sagen, hey, das war vielleicht nicht so cool, lass uns doch mal gucken, wie wir es besser machen können. Dass wir fast so ein bisschen was in uns tragen, was mehr auf das Gemeinwohl einzahlt, weil wir das ist
Ja.
jetzt sehr stereotypisch, aber dieses sich kümmern und in Beziehungen denken und so weiter, dass wir da einfach verdammt gut drin sind. Und das ist für unsere Wirtschaft, das ist essentiell, dass wir einfach darauf schauen, was wollen wir denn gemeinschaftlich umsetzen, statt die Egos auf den Tisch zu packen.
Genau, das ist ja auch der Kitt, der uns als Gesellschaft zusammenhält und immer wieder die Gemeinsamkeiten zu betonen. Und am Ende des Tages fließt bei uns allen in den Adern Blut und wir alle haben. Was weiß ich, können wir jetzt alles aufzählen, was so einen Menschen ausmacht? Und das erschrickt mich auch sehr oft, dass das in Vergessenheit gerät.
Nee, das stimmt. Und gerade wenn wir jetzt auf die Entwicklung gucken, ne, in dem politischen Klima, in dem wir uns befinden,
Ja.
fühlt sich das fast ein bisschen nach Rückschritt an, was gerade passiert. Gleichzeitig ist auch immer die Frage, wo guckt man denn hin? Also ich habe in meinem Umfeld, ich sehe natürlich sehr viele immer noch tolle Frauen, die in Führungspositionen kommen und so weiter. Sind wir da, wo wir sein wollen? Noch lange nicht.
Nein.
Gleichzeitig schaffen wir das auch nur zusammen. Männer,
Ja.
Frauen, wer auch immer. Also alle,
Ja.
wir können das nur gemeinschaftlich verändern. Und man darf auch nicht vergessen, ne? Also mal überspitzt gesagt, aber die armen Kerle sind auch sozialisiert auf eine gewisse Art und Weise.
Das
Die
ist
sind
so.
sozialisiert auf ein, ich bin hier der Ernährer und ich muss mich alleine um alles kümmern. Das ist ja was, was wir uns über Jahrzehnte aufgebaut haben. Und auf einmal kommen die Frauen und machen was anderes und die armen Kerle sind so, warte mal, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Was ist das denn?
Ja.
Und ich glaube, da braucht es vor allem Schritte aufeinander zu. Und ich hab in Unternehmen gearbeitet. Ich war in einem Softwareunternehmen zwischenzeitlich und ich war die einzige Frau in der Führung. Ich war die einzige Frau, die mit am Tisch saß. Und auch ich habe Situationen erlebt, in denen meine Ideen nicht gehört wurden und dann von einem Mann wiederholt wurden und dann wurden sie gehört. Und
Ja.
meine Reaktion darauf, ich hatte ja die Wahl. Ich konnte entweder sagen, was ist das denn hier? Wieso werde ich denn jetzt hier diskriminiert oder wieso werde ich nicht gehört? Und ich habe mich entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Ich habe mir die betreffenden Kerle geschnappt nach diesem Termin. Ich habe sie nicht vorgeführt im Meeting, sondern ich habe sie danach geschnappt und habe gesagt, ist dir eigentlich klar, was du gerade gemacht hast?
Ja.
Und ich habe die Situation gespiegelt und in den meisten Fällen war es den Männern nicht klar und es war ihnen nicht bewusst. Und ab dem Moment, ab dem ich gesagt habe, du kannst mir helfen, du kannst mich unterstützen, waren die größten Supporter, die man sich vorstellen kann. Im nächsten Meeting, wenn ich was gesagt habe, hat die Person es aufgegriffen, aber mit mir als Quelle.
Ja, also
Genau.
praktisch nochmal deutlich zu machen, so wie Jenny gerade gesagt hat, möchte ich das unterstützen oder so. Und das war vorher nicht
Exakt.
passiert.
Nein, vorher war es dann, ach, ich habe eine coole Idee gehört und ich sage sie jetzt noch dreimal lauter. Und dann war es ein, wir machen das jetzt hier zusammen. Und das hat viel mit mir gemacht. Und es gibt unglaublich tolle Männer da draußen, die einfach auch von unserer Seite aus so the benefit of the doubt irgendwie ein bisschen brauchen. Wir müssen ihnen auch erklären, was das mit uns macht. Die haben das nicht erlebt. Also ich habe ganz viele Gespräche mit meinen männlichen Freunden, wo ich sage, als Frau seien es Dinge wie, jede Frau ist, glaube ich, schon mal irgendwie mit dem Schlüssel in der Hand nachts nach Hause gelaufen oder mit dem Bewusstsein, dass jemand hinterherläuft. Das sind alles Sachen, das kennen
Ja,
Kerle.
wir müssen uns natürlich auch bewusst machen,
Ja.
dass es natürlich genauso Dinge gibt, von denen wir sagen können, wir kennen es nicht, wir wissen nicht, was es bedeutet. Und das finde ich sehr schön, dass du dann eben sagst, jetzt erstmal so die Unschuldsvermutung, das ist höchstwahrscheinlich gar nicht absichtlich böswillig gewesen, hast nachgefragt, hast dich dann ausgetauscht und wenn du dann gemerkt hättest, doch, doch, das war böswillig und das ist jemand, der will mir nichts Gutes, dann wärt ihr diesen Weg ja gar nicht weitergegangen. Und so hat sich gerade eine besonders gute Beziehung dann eingestellt zwischen euch und das hört sich nach einer sehr schönen Geschichte an.
Das ist was, das kommt auch so ein bisschen aus dem ganzen agilen Kontext, in dem ich in der Unternehmensberatung auch gearbeitet habe. Da sagst du, ich gehe immer davon aus, dass die Person zu dem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen und mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen arbeitet, ne? Und wenn du davon ausgehst, dann kannst du viel, ja, ich weiß nicht, du guckst irgendwie, du bist offener gegenüber dem, was eine andere Person vielleicht macht, wo die Person herkommt, dass die Person blinde, wir haben alle blinde Flecken, ne? Wir haben wahnsinnig viele blinde Flecken und wir brauchen uns gegenseitig, um diese blinden Flecken aufdecken zu können. Und diese gewisse Neugier zu haben und diese Offenheit voneinander zu lernen, das macht dann, glaube ich, tatsächlich den Unterschied. Und deswegen, ich halte auch null was von verhärteten Fronten. Also wir auch bei Strive sind wir für Frauen ja natürlich, aber wir haben ganz viele tolle männliche Supporter bei uns in der Community und die sind für uns wahnsinnig wichtig und ich bin halt fest davon überzeugt, dass es nur zusammen geht. Aber da müssen auch wir Frauen uns oft mal an die eigene Nase packen und nicht nur in die Opferrolle gehen, sondern auch einfach mal sagen, was können wir denn tun, um dieses Bewusstsein auch auf der anderen Seite zu schärfen, statt einfach nur zu sagen, oh, ich kriege keinen Platz am Tisch oder einfach mal in die offene Kommunikation gehen und das auch mal erklären, wie sich das auch anfühlt eigentlich.
Ja, ich finde es auch sehr schön, dass du das ansprichst, dass ihr sagt, wir sind für die Frauen. Das heißt nicht, wir sind gegen die Männer. Also ihr seid ein Magazin, ein Wirtschaftsmagazin, was sich besonders damit beschäftigt, was sind so die Herausforderungen und die Möglichkeiten, die Wünsche von Frauen im wirtschaftlichen Kontext. Das heißt ja nicht, dass das andere alles nicht wichtig wäre oder nicht auch Relevanz hätte oder dass ihr dagegen wärt. Das ist ja damit überhaupt nicht gesagt. Und gleichzeitig schafft ihr damit ein Forum, was es so in der Form so noch nicht gibt. Und auch gerade so mit diesem ganzen Thema Networking, du hast ja gerade auch vom Networking gestern gesprochen. Da bin ich der Meinung, dass das etwas ist, wo Frauen auch noch so ein bisschen Nachholbedarf haben, das nochmal ein bisschen besser zu verinnerlichen. Das bringt ja auch nichts, immer neidisch zu sagen, oh, die Old Boys Networks, die haben das irgendwie so gut drauf und wieso wir nicht und so. Das müssen wir denen nicht sagen, das müssen wir uns selbst sagen. Was können wir denn dafür tun, damit das ein bisschen besser läuft?
Ja, erstmal, ich bin da total bei dir. Also ich glaube, wir Frauen haben das tatsächlich nicht so richtig gelernt, wie das eigentlich funktioniert. Da sind die Männer durchaus besser. Bei uns ist es dann immer gleich so, entweder du hast so die ganz tiefen Freundschaften oder du hast so ganz oberflächliche Beziehungen. Aber dieses einfach reine Netzwerken und Geben, gerade im beruflichen Kontext langfristige Beziehungen aufbauen, das fehlt an vielen Ecken und Enden einfach noch oft. Also auch dem geschuldet, dass es die Plattformen teilweise nicht gab. Ich glaube, es gibt einfach so viele. Es gibt ja 1 Million Frauennetzwerke mittlerweile. Das heißt, jede Frau kann irgendwie das finden, was für sie passt.
Also ist es jetzt
Was
eine exakte Zahl oder eine, die zum Ausdruck bringen soll, dass es ganz, ganz viele gibt? Weil 1 Million, wo kommt die Zahl her?
Nein, das ist zum Ausdruck bringen, wie viele es gibt. Es gibt in jeder Industrie welche, es gibt in sehr männerlastigen Industrien mittlerweile welche und ich sehe sie tatsächlich jeden Tag irgendwie an der einen oder anderen Stelle wieder eine Kommunikation von, oh, wir haben jetzt auch eins gegründet, sei es in Unternehmen, sei es in Branchen, in Industrien oder ganz losgelöst von dem beruflichen Kontext. Die Frage ist, ich glaube, was man sich ganz klar machen muss, ist, was möchte ich aus so einem Netzwerk rausholen? Weil ansonsten ist ein Netzwerkabend ein netter Netzwerkabend. Man geht mit 3 neuen LinkedIn-Kontakten nach Hause, aber dann passiert nichts. Das ist tatsächlich auch, also auch jetzt bei Strive, ist noch nicht offiziell, aber ich glaube, ich kann das schon verraten. Wir werden auch ein Netzwerk launchen tatsächlich, mit einem komplett anderen Ansatz. Uns ist es einfach wichtig, dass es deutlich mehr ist als nur neue LinkedIn-Kontakte, sondern dass man Ich sage immer, am liebsten 20 Frauen auf der Schnellwahltaste hat für jedes seiner Themen, was ich auch selbst in einem Frauennetzwerk gelernt habe. Wenn man zu so einem Treffen geht oder wenn man sich ein Netzwerk sucht, einfach klar haben, wieso mache ich das? Was
Ja.
möchte ich daraus haben und was gebe ich rein
Das
gerade?
ist eine
Was bringe
ganz,
ich mit?
ganz wichtige Frage. Ja, also das ist auch ein Thema, das man dann eben den Leuten, die sich dort engagieren, eben bewusst macht. Das ist dann auch wirklich ein Engagement. Also aus dem muss dann auch was entstehen. Es kann nicht sein, dass man dann sich nur abends so trifft zum Essen und einen netten Abend hat oder so. Das fühlt sich dann auch ein bisschen schal an, weil dann fehlt doch wieder dieser Purpose, also dieser Sinn. Auch wenn der Begriff jetzt schon seit Frederic Laloux 2015 schon länger in der Welt geistert, ist er deshalb ja jetzt 10 Jahre später nicht falsch, ne? Und dass man eben doch sagt, uns eint jetzt mehr als nur die Tatsache, dass wir uns jetzt das Essen schmecken lassen, sondern was kann da sonst noch aus dem entstehen, ne?
Total. Und deswegen finde ich es auch sehr wertvoll, in kleinere Runden zum Beispiel zu gehen. Ich war kürzlich, eine Bekannte von mir hier in Hamburg hat zu einem Essen eingeladen, und hat lauter fremde Frauen, also Frauen, die sich noch nicht kannten, zusammengebracht. Und wir haben die Runde gestartet mit der Frage, wer bist du? Was bringst du hier mit an den Tisch? Und was wünschst du dir, dass du mitnimmst? Und sich diese drei Fragen selber zu stellen, bevor man auf irgendeine Art von Netzwerkveranstaltung oder irgendwas geht, finde ich total sinnvoll und empfinde ich als extrem wertvoll. Weil, wie gesagt, tausende lose Kontakte und 27.000 Follower auf LinkedIn bringen dir erstmal gar nichts, wenn du keine Beziehung zu diesen Menschen hast. Wenn ich merke, jemand kontaktiert mich oder fängt an, mit mir zu sprechen, um mir was zu verkaufen oder einfach nur, weil diese Person was von mir möchte. Das hat ehrlicherweise zugenommen. Also das spielt auch nochmal auf deine Frage von vorhin an. Seit ich bei Strive bin, deutlich mehr Anfragen. Und dann bin ich plötzlich wieder bei Menschen auf dem Radar, die 15 Jahre nicht mit mir geredet haben und sich plötzlich denken, ach, guck mal, jetzt ist ja interessant. Und das macht mit mir als Mensch was, ne? Natürlich. Also das ist so, dass ich mir denke, also ich bin relativ gut darin, innerhalb von Sekunden zu erkennen, ob du was von mir willst oder ob du Interesse an mir als Mensch hast. Und alles hat seine Daseinsberechtigung, aber dann sag's mir halt. Also dann ist es so, ich hatte vor einer Zeit ein Abendessen mit jemandem, die mich nach längerer Zeit mal wieder kontaktiert hat und geredet 2 Stunden, es war ein super netter Abend. Und am Ende dieses Abends sagt sie dann, ach so, wie komme ich denn übrigens ins Heft?
Ah, es hat so ein ganz ungutes Gefühl. Dann lieber mit ganz offen und klar mit dem Anliegen sich reintrauen und nicht erst so verdruckst und dann, ja,
Und
okay.
dann halt auch mit einem Nein leben können, ne? Und ich glaube, alle, also wahrscheinlich auch viele der Gäste, Gästinnen, die du in deinem Podcast hast, das sind alles Menschen, die haben wenig Zeit und die überlegen sich wahrscheinlich sehr gut, wo die Energie hinfließen darf. Und deswegen bin ich auch, wenn mich jemand anschreibt, hey, hast du Lust auf einen Austausch? Ist meine erste Frage, was genau möchtest du denn? Und ne, weil ich muss wissen, wieso soll ich mir die Zeit nehmen? Und da bin ich auch sehr klar. Und das ist nicht despektierlich gemeint oder heißt nicht, dass ich kein Interesse an den Menschen habe, sondern das ist einfach nur ein, lass uns doch einfach die Erwartungshaltung abchecken und dann überlege ich mir, ob ich eine halbe Stunde, eine Stunde, wie auch immer investieren möchte oder nicht. Und dann muss ein Nein aber auch okay sein. Und ich glaube, so muss man auch das Netzwerkthema sehen, ne? Also in allererster Linie mal überlegen, was kann ich denn reingeben? Und dann ganz respektvoll mit der Zeit der anderen Person umgehen, gerade bei Frauen, die erfolgreich sind. Da ist ganz wenig von da und die haben auch alle noch ein Privatleben und
Ich wollte gerade sagen, die auch noch mehrere Bühnen bespielen und mehrere Rollen inhaben, was ich auch hoffe. Ich meine, ich habe selbst 3 Kinder, also ich habe das gelebt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in einem Land, in dem Kinder von 8:15 Uhr bis 11:50 Uhr zum Kindergarten gehen durften. Und es selbstverständlich war, dass die Mutter es irgendwie schafft, ein Mittagessen auf den Tisch zu bringen und gleichzeitig noch irgendwie vorher berufstätig gewesen zu sein. Und eine Nachmittagsbetreuung gab es zu der Zeit nicht. Manchmal frage ich mich wirklich rückblickend, wie ich das geschafft habe. Ich habe es geschafft. Ja, das sind dann auch so Momente, wo man dann sich eben
Respekt.
wieder selbst auf die Schulter klopft, ne? Aber ich glaube, es erklärt aber auch ein bisschen, wenn das dann so furchtbar anstrengend ist, so dieses, ich muss das überhaupt schon irgendwie hinbekommen, dass man dann vielleicht nicht mehr die Zeit hat, um dann noch so dieses Networking betreiben zu können, im Sinne von zu überlegen, ein bisschen so nach John F. Kennedy, überleg nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für das Land tun kannst. Das ist ja ähnlich gelagert, dass man eben eigentlich, wenn jeder hinginge und würde sagen, ich überlege mir, was ich für die anderen tun kann, dann würde ja doch irgendeiner auch was für mich tun. Aber das ist schwierig dann, weil dann vereinzelt jeder so auf seine eigene Perspektive, so nach dem Motto, ich muss erst mal gucken, dass ich meine eigenen Bälle da oben halte. Und jetzt kann ich nicht auch noch unterstützen, dass die andere Person auch noch ihre, dann soll die das doch selber machen. Und das ist so ein bisschen das Thema, was ich manchmal so als problematisch bei diesen Networking-Sachen ansehe, weil die Männer haben oft dann so die Frauen, die so im Support zu Hause, okay, dann können wir uns komplett auf unser Boys-Ding konzentrieren. Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen pessimistisch gedacht, aber vielleicht
Nee, ich glaube, also eher
Kannst du was mit
realistisch,
anfangen?
ne? Also man sagt ja auch immer, wähle deinen Partner weise. Das kommt auch nicht von ungefähr, weil ich
Das
glaube schon,
stimmt.
und ich bin, also ich bin kinderfrei, eine sehr bewusste Entscheidung auch tatsächlich. Und deswegen, aber ich kriege es natürlich trotzdem mit. Ich bin ja deswegen nicht blind gegenüber den Herausforderungen, die meine Freundinnen beispielsweise haben oder auch. Und ich sehe das schon, dass das einen riesigen Unterschied macht. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch dahin kommen müssen, dass wir uns das erlauben, dass das Teil unseres Lebens ist. Also, dass das einfach dann eine Priorität hat. Und ich glaube auch so ein bisschen mehr darauf schauen, dass es im Leben auch Phasen gibt. Also, ich glaube, wenn man jetzt gerade ein Kind hatte, braucht man jetzt im ersten Jahr jetzt nicht auch noch auf 20.000 Netzwerkveranstaltungen zu gehen. Da gibt es einfach eine
Nein.
andere Priorität. Und das ist voll okay. Und es gibt ja unterschiedlichste Stimmen von wegen, können wir alles haben, ja oder nein? Können wir es gleichzeitig? Können wir es zu verschiedenen Zeiten? Und ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage der Priorisierung, die man sich selber auch zugesteht, ne? Und dann muss man Systeme schaffen, damit das funktioniert. Und vielleicht ist es dann eben mit dem Partner dieses, hey, pass mal auf, ich gehe jetzt einmal die Woche zu einer neuen Netzwerkveranstaltung, weil ich habe Ziel XY, unterstützt du mich dabei, ja oder nein?
Auch hier wieder so das ganz konkrete Fragen und nicht
Genau.
vermuten, ach, die Unterstützung kommt sowieso nicht, also kann ich total nachvollziehen. Sagt mein Mann auch immer, sag doch, was du brauchst und mecker nicht rum, dass da jetzt die Wäsche nicht zusammengelegt ist oder irgendwas ganz Profanes, ne? Aber
Ja,
das kennen wir,
genau.
glaube ich, alle. Ja, das
Ja,
ist
total.
komm, richtig. Die Frage zum Jetzt aus diesem Kartenset lautet, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Ui.
Wo sollst du anfangen?
Wo soll ich anfangen? Das ist eine lange Liste. Ne? Wie gesagt, das Thema Lernen, also die Frage passt halt total gut, weil ich lerne halt dauernd. Ich lerne mich gerade als Führungskraft auch nochmal ganz neu kennen, weil ich natürlich eine ganz neue Verantwortung habe und ich habe vor allem eine emotionale Verbundenheit jetzt zu Strive als Unternehmen, die ich noch nie so gespürt habe mit einem anderen Unternehmen. Also ich neige dazu, ich kann mich sehr gut identifizieren mit Unternehmen. Ich gehe dann da mit stolz geschwellter Brust raus und bin so, okay, ich gehöre zu dem Laden oder ich gehöre zu dem Laden. Und jetzt ist das anders. Und diese Emotionalität ist auf der einen Seite toll, weil die motiviert mich unglaublich und die sorgt auch dafür, dass ich Dinge in die Umsetzung bringe, weil es mir wichtig ist, dass wir erfolgreich sind, und dass wir unsere Mission vorantreiben. Und gleichzeitig kommt diese Emotionalität auch mit einem, ich will halt wirklich, dass wir erfolgreich sind. Und
Ja, dass
das
man.
wirkt sich auf die Führung aus.
Und wie wirkt es sich aus?
Das, was ich gelernt habe über die Regulierung von Emotionen, noch wichtiger ist als.
Also das wäre dann das, was du noch lernen darfst.
Ja, da darf ich auf jeden Fall, also jetzt so diese emotionale Verbindung. Ich glaube, ich darf da noch mehr lernen, dass es auch okay ist, wenn nicht jeder so brennt, wie ich das tue, für diese Themen. Und die Menschen da abzuholen, wo sie jetzt gerade stehen. Ich glaube, also ich glaube, Führung ist auch so, mit jeder Person, die neu ins Team kommt, lernst du wieder was Neues. Und ich glaube, gerade diese Führungsthemen sind einfach tagtäglich eine Herausforderung und immer die Balance zwischen, wie viel zeige ich von mir, wie viel, wenn ich mal genervt bin, nehme ich das jetzt mit rein ins Team oder sorge ich dafür, dass das eben nicht aufs Team ausstrahlt? Und das übe ich jeden Tag wieder aufs Neue und das klappt mal
Welchen
mehr, mal
Vorteil hat
weniger.
es denn, wenn du es mit reinnimmst? Also welchen Vorteil es hat, es nicht mit reinzunehmen, kann ich mir vorstellen. Aber welchen Vorteil hätte es denn, es mit reinzunehmen?
Also es kommt ein bisschen darauf an, bei wem ich es mit reinnehme tatsächlich, weil ja auch nicht jedes Teammitglied so gut damit umgehen kann, wenn die Führungskraft nervös ist oder wenn die Führungskraft gestresst ist oder keine Ahnung, ne? Also ich glaube, da muss man einfach sehr bewusst sein. Ich zeige mich gerne als Mensch, das heißt, ich bringe es schon mit rein, ich packe es aber in den Rahmen. Also ich erkläre, wieso es jetzt so ist. Und das ist dann ein, hey, liebste Kollegin, ich habe heute sehr dünne Nerven. Keine Ahnung, ist gerade sehr, sehr stressig. Ich brauche den Vormittag jetzt einfach mal wirklich, um konzentriert Dinge abarbeiten zu können. Lass uns heute Mittag sprechen. Reicht an der Stelle ja schon vollkommen, aber es ist wichtig, dass die Leute nicht erahnen müssen, wieso ich heute vielleicht ein bisschen komisch bin, gestresst bin, nervös bin, wie auch immer, sondern dass ich es einfach erkläre.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich etwas, was auch dann mit Vertrauen einhergeht, ne? Weil ich weiß das noch so, ja, Menschen, mit denen ich es früher so zu tun hatte, aber mehr so im privaten Umfeld aus der Familie, da gab es dann auch sowas, dass ich immer so versucht habe zu verstehen, was ist denn jetzt gerade die Stimmung und wie ist die Person drauf und kann ich jetzt erahnen, was der andere eigentlich braucht? Und das machst du dann an der Stelle anders, dass du das in Worte fasst, was du jetzt brauchst, indem du sagst, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich, ich kann jetzt nicht direkt auf deine Anfrage reagieren.
Genau, und das, was du sagst, ist es halt auch, ne? Wir alle schleppen ein bisschen Baggage mit uns rum. Wir alle haben unsere Erfahrungen. Wir alle haben unsere großen, kleinen Traumata, die wir mit uns rumschleppen. Und ich weiß nie, ob ich mit meinem Verhalten als Führungskraft nicht vielleicht irgend so eine alte Geschichte trigger in meinen Leuten. Und deswegen bemühe ich mich da sehr bei mir zu bleiben und einfach von mir auszukommen und zu sagen, was ich brauche, weil nur so hat die Gegen, also das gilt übrigens auch in jeder Beziehung, ne?
Das ist wahr,
Freundschaften, in
ja.
meiner Partnerschaft ist total egal. Aber da dann einfach sage, okay, ich sage dir jetzt kurz, was ich brauche, und dann schauen wir, dass wir da auf einen guten Nenner kommen. Und umgekehrt ist das auch das, was ich meinen Leuten gerne bieten möchte, dass sie genau das auch aussprechen können und dass sie das Gefühl haben, wenn sie mal einen schlechten Tag haben, dass sie das einfach kommunizieren dürfen sollen, weil, mein Gott, wir sind Menschen, wir können nicht jeden Tag mit der gleichen Performance auflaufen. Das ist total normal.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, was ich so zum Namensgeben für meinen Podcast genommen habe, ohne dass ich jetzt sage, ich rede nur über People Pleasing. Es ist für mich so ein bisschen eine Keimzelle, es ist für mich aber auch eine Symptomatik der heutigen Zeit, wie kommuniziert wird. Und es ist für mich eben auch eine Stressregulationstechnik, eben zu sagen, ich gehe so in das Beschwichtigen, ich gehe so in dieses so gefällig sein, bisschen so duckmäuserisch, mich zurücknehmen, weil ich mir nicht sicher bin, ob es gut ist, so wie ich bin, ob ich wirklich gut bin, wie ich bin. Und das ist etwas, was ich eben auch vielfach bei Frauen als Strategie erlebe. Auch gerade in Situationen, wo auch ein Gegenwind ist, wo sie sich vielleicht eigentlich auch mal ein bisschen stärker machen müssen, wo sie sich dann so kleiner machen, womit sie dann auch unter ihr Potenzial nicht ausfüllen können. Ich vermute jetzt mal so, wenn ich dich erlebe, dass das nicht eine Strategie ist, die du jetzt so großartig praktizierst, aber wenn du Führungskraft bist, wirst du unter Umständen ja auch mit Menschen in Kontakt kommen, die das dann tun. Ist das etwas, was du auch beobachten kannst? Und wenn ja, wie kannst du das vielleicht auch als Führungskraft dann so ein bisschen auflösen, das Vertrauen zu geben, du darfst sein, wie du bist und ich werde nicht alles gut finden, was du tust. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, wir wollen ja alle gemeinsam am Strang ziehen und was Gutes fürs Drive bewegen und du darfst Mensch sein.
Ich kenne das schon. Also ich bin da nicht, ich habe tatsächlich extreme Hierarchiehörigkeit gehabt für eine ganze Zeit. Deswegen, also ich kenne das schon. Mittlerweile habe ich gelernt, dass in solchen Situationen habe ich nicht mehr dieses, dass ich in mir drin mich klein mache und ducke, sondern ich nehme erstmal an, was von der anderen Seite kommt, und ich treffe die bewusste Entscheidung, wie ich darauf reagiere. Also ich nehme immer so, das sind ein paar Sekunden, ne? Aber das ist so ein, ich kann jetzt entweder in den Kampf in Anführungsstrichen gehen, oder ich lasse das einfach mal wirken, was da passiert ist, und nehme das ganz ruhig mit und überlege mir dann später. Also ne, du musst ja nicht immer auch sofort schlagfertig in jede Situation reingehen, sondern ich finde gerade diese Ruhe und dieses, egal was auf dich einprasselt, erstmal einfach sein zu lassen, ist unglaublich stark.
Das ist so, ja.
Und
So eine
das hat ich,
Gelassenheit, die man dann
genau.
ausstrahlt, ja.
Genau, ich muss nicht auf alles sofort reagieren. Muss ich nicht. Ich bin auch ein ganz großer Verfechter von, ich weiß nicht, Mel Robbins, die hat die Let Them Theory ein bisschen geprägt. Geht es tatsächlich darum, dass du, das ist auch eigentlich ein, wenn du guckst, ne, die Haltung, die du im Coaching auch oft hast, ich bin okay, du bist okay.
Genau, von Harris, ja.
Genau, wenn du auf diese Haltung gehst, ist es eigentlich nichts anderes. Es ist erstmal diese Annahme von, du bist okay, ich bin okay, so wie wir sind. Und dann ein, was auch immer die andere Seite macht, lass sie doch. Lass sie doch. Es hat in den seltensten Fällen irgendwas mit dir zu tun, ne? Und dadurch kannst du diese emotionale Regulation wahnsinnig gut üben, weil man kann dann so ein bisschen diesen, um zu deiner Frage zurückzukommen, diesen Faktor Mensch rausnehmen und auf die Sache gucken. Und ich finde das in einem beruflichen Kontext unglaublich stark, weil
Das ist ne.
es ist eine unglaublich gute Fähigkeit, und die ist total wichtig, weil ich kann über eine Sache reden und mein Ton kann klingen, als ob ich dich mega angreife. Und du kannst jetzt hören, ich greife dich an, oder du hörst, das Projekt ist scheiße gelaufen. Zwei komplett unterschiedliche Themen.
Ja, das ist
Und
wie der
dann kann man
Schulz von
anders,
Thun mit seinen
genau.
vier Ohren und Schnäbeln und so.
Exakt. Und dann kannst du aber komplett anders darauf reagieren, weil wenn ich höre, du greifst mich an, dann triggerst du in mir wahrscheinlich einen Fluchtinstinkt, du triggerst vielleicht ein Trauma, keine Ahnung was.
Ja, oder eben das Schmeicheln, das ist das, was ich meinte. Das ist eben so
Genau.
das vierte F, ne?
Genau, oder das. Oder ich, also ne, dieses, ich duck mich dann und ich mache dann alles und will alles machen, was irgendwie, damit du bloß nicht böse auf mich bist. Das ist in einem beruflichen Kontext fast schon toxisch,
Das
weil
stimmt.
es zahlt nicht auf die Sache ein.
Ja, das stimmt.
Weil egal was, also auch als Führungskraft, wenn ich jetzt zu meinen Leuten irgendwas sage, ich muss ja nicht unbedingt Recht haben.
Nein, nein. Aber du musst die Perspektive ja mal klar äußern können. Und es kostet ja auch unnötig Zeit, es nun zu verpacken. Und wie du vorhin sagtest, so um die Ecke gesprochen und 2 Stunden Zeit investiert, wo du vielleicht am Anfang hättest sagen können, du, wir können hier alles tun, nur das wird von vornherein schon mal nicht möglich sein, dass ich dich hier ins Magazin bringe, weil ich meine, dann wäre euer Magazin so dick, weil wahrscheinlich jeder ankommt. Im Übrigen, ich wollte dich noch was fragen. Hätte auch noch einen Beitrag. Nein, aber genau, kommen wir darauf zurück. Das finde ich sehr gut, dass du sagst, ich will die Sachebene von der emotionalen Beziehungsebene oder womöglich Appellebene. Das wäre noch einen Schritt weitergehend trennen. Und sag doch nochmal, das wäre schön, wenn wir das auch in die Shownotes packen könnten, weil das hört sich nach einer spannenden Zuspitzung dieser Thematik an. Wie heißt nochmal das Buch?
The Let Them Theory von Mel Robbins. Das ist gerade, ich weiß noch nicht, ob es die deutsche Dings schon gibt, aber
Dann
die
nehmen wir das
englische gibt es auf
Englische.
jeden Fall, aber
Ja,
das kommt
ja.
schon.
Sehr gut. Okay, das nehme ich gerne mit drauf. Und das hat dir jetzt nochmal so eine Erleuchtung gegeben, also an einer Stelle, wo du vielleicht wahrscheinlich sowieso bist, aber wir sprachen ja auch ein bisschen über dieses Thema, was lernst du gerade? Also hilft das dir dabei dann auch, das, was du jetzt erreichen möchtest, noch besser vielleicht erreichen zu können?
Ja, total. Also, dass ich irgendwann gelernt habe, mich und mein Ego zu trennen von dem, was in der Außenwelt passiert, das ist ein absoluter Game Changer, weil
Ja.
dann, ich entscheide mich, Dinge auf dem Sachohr zu hören. Ich entscheide mich, also, und es gibt immer noch einen Unterschied, wenn mein Freund Sachen zu mir sagt, auf einer pur emotionalen Ebene höre ich die natürlich anders, aber im
Ja.
beruflichen Kontext hilft es immer, bei der Sache zu bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du eine Führungskraft hast, die ausfällig wird oder die wirklich auf eine persönliche Ebene geht, das muss man sich nicht gefallen lassen. Um Gottes Willen, Grenzen ziehen ist komplett essentiell. Nichtsdestotrotz kann ich auch da sagen, das sagt mehr über die Person aus als über mich.
Das ist wahr. Ich habe letztens ein Gespräch geführt, weil ich auch eine Folge noch plane oder so einen Themenkomplex Narzissmus, People-Pleasing, weil das sehr oft sich gegenseitig ein Stück weit bedingt. Was nicht heißt, dass People-Pleaser einen Anteil in dem Sinne haben, dass sie schuld daran wären, aber sie lassen es oftmals ganz besonders mit sich machen, so. Und deshalb will ich das unbedingt thematisieren und habe ich mit einer anderen Freundin, die auch Coachin ist, auch über LinkedIn gesprochen. Die meinte so, ja, das ist das Thema. Ich sage dann immer, lass den anderen in seinem Feld und bleib du in deinem Feld. Und mir hilft, das ist im Grunde genommen dasselbe im Grün, was du jetzt gesagt hast. Es hilft mir immer auch sehr gut, das so ein bisschen zu visualisieren, weil ich mir das dann wirklich in dem Moment, in dem ich in so einem Gespräch bin, gucke ich mal kurz zur Seite, bin also ein bisschen in meinem Energiefeld und kann mir das dann vorstellen, dass ich mir sage, ich mache quasi so eine Art Feld um die Person herum und male mir mein Feld gedanklich. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Und dann habe ich diese Möglichkeit, auch so einen Schutzwall um mich herum zu machen, kann man ja auch mitarbeiten im Coaching und so vielleicht auch der Person Hilfe zu geben. Weil das sagt sich ja immer so am Tisch, auf der grünen Wiese oder so sehr gut, aber in der Situation selber wird man dann ja doch überfraut oder übermannt von den Gefühlen. Und du sagtest es ja auch mit den Emotionen, die sind da, ne? Können wir
Die
nicht
sind auf jeden Fall da
wegweisen.
und die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. So ist es ja
Genau.
nicht. Und ich glaube, eine Emotion, die man in einer Situation hat, ist ein ganz klarer Indikator für die Grenze, die man setzen muss und die man vielleicht noch nicht gesetzt hat. Und eine der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe, das war, ich weiß gar nicht, von wem das war, irgendein schlauer Spruch, wahrscheinlich auf Insta, dass wenn du eine Grenze setzt, hat die andere Person damit gar nichts zu tun. Die Grenze ist 150%ig deine alleinige Verantwortung. Wenn du eine Grenze setzt, darf keine Erwartungshaltung in die andere Richtung da sein. Also wenn ich eine Grenze setze, dann muss ich die setzen und ich muss die halten. Und die andere Person hat da gar keinen Auftrag. Null.
Das
Und das
heißt
fand
aber
ich
auch,
sehr.
ich muss es eher auch gar nicht so großartig erklären. Das ist ja immer diese Sache mit diesen, was man natürlich nicht ganz, ganz wörtlich nehmen darf, ein Nein ist ein ganzer Satz oder so, weil das ist ja auch eine Form der Grenze und da muss ich diese Grenze nicht noch umständlichst erklären, weil wenn es so ist, wie du sagst, das finde ich total gute Perspektive, dann hat die andere ja nichts, die andere Person nichts damit zu tun. Du hast es für dich geklärt, du brauchst dieses Nein, du brauchst diese Grenze. Und das ist auch das, was ich jetzt in dieser Narzissmus-Folge zum Beispiel habe, die mich schon gesprochen, gesagt habe. Der Narzisst braucht kein besonders gut erklärtes Nein, er braucht ein entschlossenes Nein. Also es hat was mit der eigenen inneren Entschlossenheit zu tun, dass ich wild entschlossen bin, diese Grenze so zu halten. Das würde ja auch matchen mit dem, was du sagst.
Total. Und genau das, ich glaube, das ist halt das Geheimnis. Und das klingt so einfach, ne? Und auch mir gelingt es nicht immer, um Gottes
Nein.
Willen. Und auch ich bin ein Mensch mit sehr vielen Emotionen. Und aber dieses, wenn du eine Grenze hast, es ist deine Verantwortung, diese Grenze zu setzen und diese Grenze zu halten. Und wenn du zulässt, dass die Grenze von außen verschoben wird, dann ist es tatsächlich deine Verantwortung. Und da kann die andere Person gar nichts dafür, sondern das ist dein Thema. Und dieses, also ist eh das Thema Eigenverantwortung, finde ich, genau das ist es. Wenn wir häufiger mal bei uns anfangen und uns an die eigene Nase packen, bevor wir ins Außen gehen und die Schuld bei dem Gegenüber suchen, dann ist es deutlich einfacher, durchs Leben zu gehen.
Naja, es ist ja oft der Verteidigungsreflex, ne? Dieses Gefühl, ich könnte ja vielleicht selber irgendwas falsch gemacht zu haben. Da könnte man aber ja umgekehrt mit der positiven Psychologie kommen. Und dann wären wir beim Thema Stärkenorientierung, weil das ist ja auch ein Thema, was dir sehr am Herzen ist, was ich so mitgenommen habe, wo wir dann eben sagen können, beschäftige dich mit dir selber, beschäftige dich doch mal mit deinen Stärken und welches Potenzial liegt jetzt darin oder ist das nur so eine äußere Nummer oder kann es nicht auch was sehr Substanzielles bewirken bei den betroffenen Personen.
Ja, total. Und ich glaube, dieses, man muss ja erstmal erkennen, wo liegen denn die eigenen Stärken? Und da gibt es ja tausende von Übungen, die man machen kann, ne? Und sehr kraftvoll finde ich zum Beispiel, dass du dir einfach mal 10 Minuten nimmst und du musst 10 Minuten lang schreiben. Und du schreibst einfach mal alles runter, was du gut kannst. Und das kann alles sein, ne? Das kann sein, ich bin super im, weiß ich nicht, Waschbecken putzen, aber
Also
oder im,
ich bin
keine Ahnung.
super im Bügeln und das habe ich auch mal genauso gesagt. Wir mussten das bei so einer Ausbildung sagen. Jeder sollte sagen, was er gut kann. Und habe ich gesagt, ich kann sehr gut bügeln. Und dann haben die wirklich gedacht, ich würde jetzt einen Spaß machen. Hat sich auch der männliche Referent gar nicht getraut, das jetzt eins zu eins zu nehmen. Ich sage, doch, ich kann wirklich gut bügeln. Ich habe so viel gebügelt. Ich mache das auch total gerne. Also ich sehe das sehr ähnlich. Die Frage ist, ich habe letztens mit einem Kollegen darüber gesprochen, der auch sehr stärkenorientiert arbeitet. Und der hat mir noch erklärt, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Stärken und Kompetenzen. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber er meinte vor allem aber auch, was kann dann aus den Stärken überhaupt auch entstehen? Und jetzt zum Beispiel mein Bügeln, das bewirkt nun nicht wirklich etwas im Business-Kontext. Von daher war es ein bisschen mein Revoluzzer-Gehen, warum ich das gesagt habe, weil mir das so doof war, dass ich jetzt anfange, ich kann strategisch denken, ich kann dies und jenes, kann ich auch. Und ich wollte bewusst was sagen, was mich als Menschen anders zeigt. Aber hast du auch das Gefühl, es muss dann auch eine Stärke sein, aus der auch tatsächlich ein Profit gezogen werden kann?
Ja, ich glaube, das passiert mehr oder weniger automatisch. Und ja, die Unterscheidung, ich habe auch kürzlich habe ich einen kleinen Impuls gegeben, da ging es genau um dieses Thema. Und da habe ich gelernt, dass eine Stärke ist tatsächlich etwas, das bist du, das macht dich auch aus. Eine Kompetenz nicht unbedingt. Also ne, eine
Okay, war
Kompetenz ist
das der
etwas, was du
Unterschied?
kannst. Also ja, das ist nach meinem Verständnis auf jeden Fall das. Und das kann alles sein. Ne? Also ich, keine Ahnung, eine Stärke kann sein, dass du unglaublich toll Menschen mitnehmen kannst. Das kannst du aber auch in eine Kompetenz umwandeln, in dem Moment, in dem du eben ein Ergebnis haben möchtest. Das kann aber ansonsten auch einfach mal irgendwas sein, was total natürlich passiert. Und letzten Endes sind Stärken meines Erachtens nach eben Dinge, die uns natürlicherweise sehr, sehr leicht fallen. Und ich finde, das merkt man im Arbeitskontext immer, wenn man Aufgaben hat und man ist so voll im Flow und die fallen einem total leicht und die fühlen sich nicht nach Arbeit an. Dann hast du wahrscheinlich eine Stärke entdeckt.
Ja, nein, und ich möchte das auch wirklich nochmal zu Protokoll geben. Ich würde auch nicht sagen, dass das Bügeln meine Stärke ist. Es ist einfach etwas, was ich sehr viel und oft gemacht habe und auch gerne mache. Und dabei ist es so, dass ich die besten Gedanken habe und die besten Ideen.
Und ich glaube, dann ist die Stärke, die dahinter liegt, wahrscheinlich die Tatsache, dass du in der Lage bist zu erkennen, welche Werkzeuge du brauchst, um abzuschalten und den kreativen Raum aufzumachen. Das ist eine wahnsinnige Stärke dann wieder. Und
Machst du sowas wie Fünf-Jahres-Gedanken?
ich persönlich, nein, ich bin kein Mensch für 5 Jahrespläne. Ich investiere sehr viel Zeit in Reflexion und in, wo möchte ich denn dieses Jahr hin, aber mehr als Mensch. Was eine Übung, die ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mache, ist, welche Frau möchte ich denn sein? Mit, keine Ahnung, mit 40, mit 50, mit, ich weiß nicht, wer will ich sein? Also wie will ich, dass andere Menschen sich fühlen, wenn sie mit mir zusammen sind? Beruflicher Natur, ich hatte noch nie einen Karriereplan, ich wusste immer nur, ich will lernen und wachsen und das hat sich tatsächlich immer sehr ergeben durch die Schritte, die ich gegangen bin. Meine Pläne, ja, es sind halt keine Pläne, sondern meine Ambitionen sind eher einfach wirklich immer ein besserer Mensch zu werden und mich da weiterzuentwickeln, eine bessere Partnerin zu sein, eine tolle Schwester, eine Kollegin, eine Führungskraft, mit der man gerne zusammenarbeitet. Also für mich ist es immer so, ich möchte so gerne Fußabdrücke hinterlassen im Leben von anderen Menschen. Und was für mich am schönsten ist, ist, wenn ich jemanden treffe, der sagt, ey, vor 10 Jahren haben wir dieses Gespräch geführt und das ist hängen geblieben und daraus habe ich was gemacht. Wenn ich das schaffe, dann, ja, dann habe ich irgendwie alles richtig gemacht.
Und was wünschst du dir jetzt so für die Leserinnen eures Magazins oder eures Netz oder Teilnehmenden eures Netzwerks, wenn du da noch mal ein bisschen in die Richtung so denkst, an die anderen Menschen?
Unsere Mission einfach von uns aus ist ja wirklich immer mehr Frauen sichtbar zu machen. Und ich wünsche, dass sich auch immer mehr Frauen in die Sichtbarkeit trauen mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und bei uns ist es natürlich Wir haben so ein unglaubliches Universum mit unseren Veranstaltungen, die wir haben. Jetzt, wir stehen kurz vor den Strive Awards, wo wir ganz tolle Frauen auszeichnen werden. Wir haben ganz viele Veranstaltungen, bei denen Frauen zusammenkommen und wir uns gegenseitig stärken. Und ich glaube, ich wünsche einfach allen, dass sie mit Strive Inspiration finden, eine Perspektive auf die Welt finden, die an vielen anderen Stellen nicht gegeben ist, weil die weibliche Perspektive auf unsere Wirtschaft so eine unfassbar wertvolle ist. Dass tatsächlich beim Thema Netzwerken ganz vielen bewusst wird, wie stark das ist, wenn du ein Netzwerk hast, das du anrufen kannst, wenn es nicht läuft. Weil das ist letzten Endes, das sind die Menschen, auf die es ankommt, weil wenn es gut bei dir läuft, die alle klatschen, alle sind da, alle hängen an dir dran. Aber auf die, wenn es scheiße läuft, das sind die Menschen, auf die es ankommt. Und die Besinnung da drauf und nicht auf die, ich brauche X Follower an irgendeiner Stelle, sondern wirklich so dieses Beziehung
Ja, Beziehung
eingehen.
auch so ein bisschen als Stütze für größeres
Genau.
Vertrauen, mehr Sicherheit. Die beste
Genau.
Versicherung sozusagen, die man sich verschaffen kann und jenseits von irgendeinem opportunistischen Denken.
Die eigene Karma-Bank füllen.
Ja, schöner Gedanke.
Ja, und ich bin fest davon überzeugt, wenn man guckt, was man für andere tun kann, dann das kommt alles doppelt und dreifach und zehnfach zurück. Das Universum regelt es dann schon an der Stelle. Also da glaube ich fest dran und das ist auch die Erfahrung, die ich in meinem Leben bisher machen durfte. Und ich wünsche einfach sehr, sehr vielen Frauen da draußen, dass sie jemanden finden, der so an sie glaubt. Ich habe das mit Katharina jetzt gefunden. Ich hatte in meinem Leben immer ganz tolle Mentoren, Mentorinnen, die mehr in mir gesehen haben, als ich selbst sehen konnte. Und das ist ein absoluter Game Changer, weil das ungeahnte Kräfte freisetzen kann.
Ich freue mich sehr darauf. Ich bin ja auch Teil eures Universums. Ich bin ja auch Abonnentin, habe auch schon drei Masterclasses mit großer Begeisterung besucht. Ich finde das ein ganz tolles Produkt und ich finde auch, das soll und darf auch alles was kosten. Das ist zwar jetzt kostenfrei, wenn ich Abonnentin bin, aber ich finde das wichtig. Wir müssen auch wegkommen von dieser Kultur. Es ist alles umsonst. Da habe ich auch ein Problem mit. Also es soll auch die Wertschätzung soll sich dann auch monetär zeigen. Ich finde
Genau.
das gut, dass man sich bewusst macht, dass es auch weiterhin diese Institutionen braucht, weil eine Kuration durch euch stattfindet, eine Qualitätskontrolle. Ihr guckt auch, dass es zu eurem Spirit passt und ich finde, all das kann ich dann auch suchen als Nutzerin und will es dann auch dort erfüllt wissen. Und das sind Dinge, die ich jetzt nicht, wenn es so beliebig da mal angeboten wird und hier mal angeboten wird, sicherstellen kann. So
Genau,
meine
und es ist
Perspektive.
genau, danke dafür. Und bei uns ist auch die Qualität ist uns einfach wichtig. Und für uns, und das klingt sehr romantisch, aber es ist einfach so, Strive ist nicht nur das Magazin, das ist wirklich so ein ganzes Universum eigentlich. Und die Community ist es letzten Endes, das macht alles aus. Und ich weiß immer nur, wie mir wirklich das Herz aufgeht und das Strahlen in meine Augen kommt in dem Moment, in dem ich auf Menschen treffe, die Teil dieses Universums sind. Einfach weil da ist so eine Bewegung drin, da ist so eine Energie drin und das gibt mir so viel Hoffnung. Und ich finde das gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt eben leben, mit allem, was los ist in der Politik, das gibt einem so wahnsinnig viel. Und ich glaube, dass wir da noch ganz viele tolle Sachen vor uns haben, wenn wir dann aneinander glauben und wenn wir dann diese Sachen zusammen machen. Und das ist so dieser idealistische Gedanke, der dann natürlich dahinter steckt. Aber ich erlebe eben auch jeden Tag, dass die Erfolge da sind.
Dass
Ich
es auch
kriege die Nachrichten,
Realität ist und
aber
nicht
es ist
einfach nur
Realität.
solche Gehirngespinste sind. Nein,
Ja.
empfinde ich ähnlich und ich habe ein ähnlich romantisches Herz und ich glaube, es hat ganz gut gematcht. Ich habe hier eine sehr inspirierende Jenny kennenlernen dürfen und von den Sommern bei deiner Großmutter an bis hin jetzt in die große weite Welt, wo wir auch ein Licht reinbringen wollen, Optimismus und Zuversicht reinbringen wollen, auch ein bisschen Courage, also beherzter Mut und vielen, vielen lieben Dank für deine wertvolle Zeit und dass du dich da an dem Moment, als ich auf dich zugegangen bin, recht frontal, ich habe da nicht 2 Stunden rumgeredet, sondern habe direkt gefragt, wie es ist und habe auch noch nicht mal unbedingt erwartet, dass eine Zusage kommt. Hast du dich dazu entschlossen, das zu machen? Jetzt nicht irgendwie mit einer billigen Absage gekommen, oh ja, ich habe jetzt anderes zu tun. Freue ich mich sehr drüber und weiß ich sehr zu schätzen. Vielen, vielen lieben Dank. Alles Gute für
Vielen
eure
Dank.
Zukunft.
Danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es auch allen, die zuhören, richtig viel Spaß macht.
Das will ich auch
Danke für
hoffen.
deine Zeit.
Ja, auch das war wieder eine ganz zauberhafte Gastfolge mit Jenny Gresshoff. Wenn du mehr über Jennys Arbeit erfahren möchtest, kannst du dir die Website des Strive Magazins anschauen oder verbinde dich direkt mit ihr auf LinkedIn. Alle Infos, auch der Buchtipp von Jenny, die findest du in den Shownotes. Und wie immer gilt, der erste Schritt bringt dich schon weiter. Bleib zuversichtlich und bis zur nächsten Folge von People Pleasing Ade.